Ich danke dir für diese Zeit der Anbetung. Ich danke dir, dass wir kommen durften vor deinen Thron und dich anbeten durften, Herr. Und genau das soll unser Leben, Lebensinhalt sein, dich anzubeten, dir zu vertrauen und deinen Willen zu tun. Halleluja. Herr, in deine Hände gebe ich diese Zeit jetzt, in deine Hände gebe ich meinen Geist und die Worte, die kommen aus meinem Mund. Ich bitte dich, dass du mich befähigst, dein Wort weiterzugeben. In Jesu Namen. Amen. Guten Morgen, liebe Gemeinde. Schön, dass ihr alle da seid, dass es durch Sturm und Schnee, na Sturm hatten wir weniger, aber viel Schnee hatten wir dafür, dass es alle geschafft habt. Schön. Ich habe ein ganz interessantes Thema heute, das bestimmt jeden interessiert, wo jeder Berührungspunkte damit hat. Es geht zunächst mal um die Politik. Genau, Politik, das betrifft uns irgendwie mehr oder weniger ja alle. Und wenn wir da mal so ein paar Blicke auf die Weltpolitik so hinschmeißen, dann werden wir feststellen, das betrifft uns ganz schnell auch ganz persönlich. Wenn jetzt irgendwie ein großer westliche Macht seine Truppen in ein Land schickt, wo es ganz, ganz viel Öl gibt, dann wird man ganz schnell merken, dass die Börsen ein bisschen Ping-Pong machen, dass es ganz schnell ein bisschen hoch und runter geht. Und dass vielleicht auch der Spritpreis ein bisschen teurer wird. Und das betrifft dann am Ende wieder jeden, wenn ich zum Tanken fahre, dann kostet es vielleicht 10 Euro mehr. Und am Ende des Monats oder am Ende des Geldes ist dann immer noch ein bisschen Monat übrig. Und das ist dann irgendwie blöd. Nur weil irgendeiner die politische Entscheidung getroffen hat, er muss dort mal in das Land da einmarschieren. Aber das sind einfach nur so Beispiele. Wie ist das mit den Dingen mit den US-Wahlen? Die sind ja jetzt halt im Prinzip vorbei. Im Prinzip sind sie vorbei, aber das hat uns alle auch ein bisschen festgehalten und waren sehr gespannt, in welche Richtung es doch ausgeht. Oder wenn man so Atomprogramme von Nordkorea sich mit anschaut, wie das da so ist, wie es mit dem Iran weitergeht, dann sind das Dinge, die uns ganz schnell, ganz direkt betreffen können und nicht nur irgendwie ganz weit weg ist von uns. Oder wenn ich so noch ein anderes Beispiel mitbringe, um ein bisschen in die Zukunft zu schauen. Jetzt nehmen wir mal an, unser Söder würde sich aufstellen lassen als Bundeskanzlerkandidaten. Der würde die Wahl dann gewinnen und er würde dann ausrufen, einen neuen Slogan, würde sagen, so, Bayern first. Ja, was würde das bedeuten für uns? Es würde uns alle ganz sicher betreffen, hier, die wir hier auf bayerischem Grund wohnen. Ja, das würde uns alle direkt betreffen. Und da könnten wir dann nicht sagen, ja, Politik, das ist nur für die da oben. Und das ist ganz weit weg. Das ist nur für die da oben eben. Die machen das irgendwie. Politik machen ja auch Unternehmen, Konzerne, machen auch Politik und die machen auch Entscheidungen, um das Unternehmen irgendwie vorwärts zu bringen. Da wird auch nicht auf den einzelnen kleinen oder mittleren Mitarbeiter geschaut, sondern da wird geschaut, wie ist es mit dem Unternehmen an sich, dass das Unternehmen Bestand hat, dass das Unternehmen weiterhin Bestand hat und vorwärts kommt? Und es sollte ja auch grundsätzlich mal die Ausrichtung sein unserer Politiker, dass sie schauen, dass es dem Land, sprich also dem Volk, gut geht. Das soll die Grundausrichtung ja sein, das hoffe ich jedenfalls immer. Und dafür bete ich auch, dass die Leute richtige und gute Entscheidungen treffen. Aber Politik wird auch im kleinen Rahmen gemacht. Ich sage mal, in einem kleinen Verein wird ein Stück weit auch Politik gemacht. Da werden auch Entscheidungen getroffen, die alle betreffen. Immer in Verbindung mit der Hoffnung, dass es jedem Einzelnen dabei gut geht und wohlergeht. Das soll immer das Ziel und die Ausrichtung sein. Das ist wichtig. Inwieweit das Christen betrifft, ich möchte mal ein Beispiel bringen, ein Beispiel aus der Bibel. Ich habe da ein bisschen nachgelesen im Buch Daniel. Und das Buch Daniel, wenn man das mal so beurteilen schaut, da geht es eigentlich ganz schön viel um Politik eigentlich, wenn man sich das so mal reinzieht. Ich mag da mal ein Beispiel bringen aus dem dritten Kapitel. Aus dem dritten Kapitel, das beginnt ja gleich, dass der Nebukadnezar da begonnen hat, eine große, eine mächtige Statue aufzustellen. Eine goldene Statue, 27 Meter hoch, 2,70 Meter breit, das steht da in Ellen. Also 27 Meter hoch. 2,70 Meter breit. Also das ist ein mächtiges Ding. Ja, und wenn ich mir das so vorstelle, durchschnittliche Geschossfläche, sage ich mal 3 Meter, dann ist das 9 Stockwerke. Das ist ein Haus mit 9 Stockwerken. Das ist mächtig. Und wenn ich das mit einer Statue vergleichen möchte, die Bavaria in München, viele kennen sie, die Bavaria selbst hat 18,5 Meter an Größe, steht aber auf einem mächtigen Steinsockel noch, der Steinsockel hat 9 Meter, also sind wir 20,5 Meter. Wenn ich also unten am Steinsockel stehe, vor der Bavaria, und da mal so hochschaue auf die Bavaria, dann habe ich so einen groben Vergleich, wie ist es da beim Nebukadnezar, wie groß war diese Statue da? Und er hat dann Befehl dann rausgegeben und hat gesagt, und das finde ich total interessant, bei jeder Art Musik, die erklingt, bei jeder Art Musik muss sich das Volk vor dieser Statue niederwerfen und anbeten. Und wenn ich mir das so vorstelle, da ist so eine Kneipe, also eine Wirtschaft, wo die Leute drin sitzen und lustig sind zusammen und dann holt einer sein Saiteninstrument raus und beginnt zu spielen, weil das einfach lustig ist und dann singen die zusammen, oh, wir haben wieder Musik. Also alle raus, alle erstmal diese große goldene Statue anbieten. Also das ist schon ein Stück weit anstrengend und anspruchsvoll auch für das ganze Volk gewesen. Und die drei Jungs, der Schadrach, der Meshach und der Abednego, die haben sich dem widersetzt. Die haben gesagt, nein, dieser Befehl des Königs, der ist nicht okay, denn der spricht ganz klar gegen die Gesetze meines Gottes. Denn mein Gott hat mir gesagt, ich soll mich nur vor ihm niederwerfen, soll nur ihn anbeten und ich soll mir kein goldenes Bild von ihm machen. Und diese Sache, finde ich, die ist sehr, sehr klar, die ist sehr einfach für die drei Jungs gewesen, weil es so ganz klar dagegen steht, gegen das Wort Gottes, gegen ihren Glauben, gegen ihre Glaubensgrundsätze. Das ist so einfach, oder? Und das sagen wir klar. Wenn jetzt unser Bundeskanzler oder hier in Günzburg der Bürgermeister so eine Statue aufstellen würde und würde diese Regel rausgeben, da wissen wir ganz genau, wie wir uns verhalten würden, oder? Klare Sache. Was wäre aber, wenn jetzt in München drin einfach eine große Statue aufgestellt wird und die steht da einfach. Golden oder aus Bronze. Und die steht da einfach. Das wäre okay für uns alle, oder? Für jeden Gläubigen wäre das okay, wenn die Statue einfach da steht. Ich meine, die Bavaria, die steht da auch einfach nur. Und das ist okay. Was wäre aber, wenn die Regierung dann sagt, okay, jeder Einwohner meines Landes muss einmal im Leben an der Statue vorübergehen. Sag ich, ja. Okay, gehe ich heute einmal da in meinem Leben an der Statue vorüber. Was wäre aber, wenn man das einmal im Jahr machen müsste? Oder wenn das Gesetz aussagen würde, du musst nicht nur vorbeigehen da, sondern du musst auch hochschauen. Was wäre, wenn dann das Gesetz sagen würde, du musst nicht nur hochschauen, sondern du musst einmal mit dem Kopf nicken? Ja. Aber relativ sicher wären wir dann, wenn das Gesetz sagen würde, wir müssen uns vor der Statue verbeugen. Also das hat immer so ganz, ganz feine Abstufungen. Und wo, und das ist oft die Realität, die wir haben, dass es nicht immer ganz so klar ist wie mit dieser goldenen Statue. Du musst dich vor dem Ding niederwerfen und vor dem Ding anbeten. Da wissen wir ganz klar, wo gehen wir hin, rechts und links. Das ist so einfach. Aber manchmal sind die Dinge auch so ganz fließend, so ganz, ganz kleine Schritte, wo wir dann sagen, passt das jetzt noch? Passt das mit meinem Glauben und mit meinen Glaubensgrundsätzen überein? Passt das zusammen? Und es gibt Länder auf dieser Erde, das wissen wir alle, da werden Christen verfolgt. Warum? Weil sie gegen die Gesetze dieses Landes verstoßen. Warum machen die das? Weil sie Glaubensgrundsätze haben. Das finde ich ein total interessantes Thema. Wann kommen eigentlich Glaubensgrundsätze in unserem Leben? Wann lege ich bestimmte Dinge fest, wo ich sage, das ist so ein Grundsatz und das ist so diese Linie, wo ich sage, das ist wichtig. Das ist mein Grundsatz. Dafür stehe ich mit meinem Glauben ein. Und da ist so die Frage, kommt das jetzt an, wenn ich in so einer Krise drin bin, oder kommt es schon vorher? Ich mag mal ein anderes Beispiel bringen. Im Daniel, im ersten Kapitel, da ist dieser Übergang viel, viel fließender, so ganz unscheinbar. Wie war die Zeit damals? Juda, das Südreich von Israel, wo Daniel gewohnt gelebt hat, war ungefähr 15 Jahre alt zu diesem Zeitpunkt. Die neue babylonische Weltherrschaft hat da gerade begonnen und der Nebukadnezar war gerade wieder auf so einer Kriegsrundreise und hat gesagt, oh ja, komm, Juda, nehmen wir auch gleich mit, die stecken gerade in der Regierungskrise, einfache Beute nehmen wir auch mit. Dann sagt er, weißt du was, such dir mal ein paar junge, gute, gut aussehende und intelligente Menschen, die nehmen wir da einfach mit zu uns nach Babylon. Hat sich da welche ausgesucht, eben unter anderem auch den Daniel. Und die werden wir erstmal bei uns zu Hause in unserem Land mal integrieren. Wie sieht diese Integration dort aus? Er bekommt als erstes mal einen neuen Namen. Dann wird er unterrichtet in Wort und Schrift des neuen Landes. Und dann bekommt er natürlich auch gutes Essen, dass es ihm gut geht. Was war denn das Ziel von dem Ganzen? Das Ziel war, dass der Daniel und all die, die wo da weggeführt worden sind, eben die Ausgesuchten, dass das neue, gute Babylonier werden. Dass sie sagen, oh ja, wir haben es gut erwischt. Es ist gut, dass wir den Nebukadnezar als König haben. Es ist gut. Uns geht's gut in diesem Land. Und die sollten dann die Vorbilder sein für die anderen von ihrem Volk, dass ihr Volk dann denen eben folgt und sagt, ja, stimmt, wenn ihr das sagt, ihr seid unsere Vorbilder, weil ihr wart ja vorher schon in der Regierung, ihr seid gute Leute, wir glauben euch das, uns geht's gut. Das war ja das Ziel vom Nebukadnezar. Und dann steckt da der Daniel da mittendrin und dann sitzt er mit all den anderen, so stelle ich mir das einfach so vor, dann sitzt er da an dem Tisch des Königs und da wird er aufgetragen und dann sieht er, dass das Essen, das Fleisch und der Wein ja dem Götzen geopfert worden ist. Dass das ja nicht einfach nur Essen war, sondern das ist dem Götzen, dem Herrscher dort geweiht worden und die sollen das jetzt halt essen. Und dann sitzt er so da und dann kann ich mir vorstellen, sind ganz viele andere auch noch mit an diesem Tisch. Und so mancher sagt, oh, cool, also wir haben es doch echt gut erwischt, oder? Wir haben es gut erwischt. Wir können das Fette des Landes essen. Uns geht's gut. Wir waren ja immer schon diejenigen, die ein bisschen über den anderen gestanden sind. Jetzt zahlt es sich aus. Andere, die vielleicht gläubig waren und nun in einer Krise reingehen und schon wissen, da stimmt irgendwas nicht. Da kommen dann vielleicht Worte hoch wie, warum hat denn Gott eigentlich zugelassen, dass unser Volk da jetzt besiegt wird und dass wir da weggeführt werden? Deswegen kann ich das jetzt hier auch essen, das ist in Ordnung. Andere sagen vielleicht wieder, oh, das ist, man muss mal neu denken. Es sind neue Zeiten. Die Zeiten ändern sich und man muss auch mal mit der Zeit gehen. Und so haben wahrscheinlich viele, die aus Israel, aus Juda, da weggeführt worden sind, haben da auch gesagt, ja, das ist in Ordnung, wir essen das mal. Daniel sagte nicht Ja dazu. Er sagte, nein, das steht gegen meinen Glaubensgrundsatz. Das passt nicht, denn ich habe gelernt von meiner Jugend an, dass ich diese Dinge nicht essen soll. Und dann marschiert er los zum Speisemeister und sagt, du Speisemeister, du, das passt nicht für mich. Das ist nicht okay. Aber in dem Augenblick, wo Daniel losmarschiert ist, da wusste er noch nicht, was passiert denn eigentlich? Denn das war keine so locker, flockig, entspannte, demokratische Regierung, die alles so ein bisschen, alles ist in Ordnung, alles ist kein Problem. Nein, nein. Der Nebukadnezar, der hat schon mit Macht und Strenge hat er regiert. Und so hatte natürlich auch dieser Speisemeister eine große Chance, dass wenn er die Ziele, die ihm gesteckt worden sind, wenn er die nicht erreicht, dass er es nicht unbedingt überlebt. Und jetzt kommt da einer daher, also der Speisemeister, irgendwie ein Stück weit unter Druck, weil er hat ja einen Auftrag. Und jetzt kommt da einer daher und sagt, weißt du was, das ist sie jetzt erst einmal nicht. Und wie sollte der Speisemeister da jetzt reagieren? Und vor allem Daniel wusste nicht, wie reagiert der eigentlich. Aber er hat es getan, weil er gesagt hat, du, das sind meine Glaubensgrundsätze. Das passt nicht. Im Daniel im ersten Kapitel, im achten Vers steht drin, und Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, das eben nicht zu tun. Und er hat es gesehen und hat es sich im Vorfeld vorgenommen und hat gesagt, nö, so goes it not. Das ist nicht meins. Und aufgrund dessen ist er dann losgegangen zum Speisemeister und wusste nicht, was passiert, aber er konnte ihn überzeugen und ich bin überzeugt, dass Daniel da ein Wort vom Herrn bekommen hat, die Fügung vom Herrn, dass der ihm die richtigen Worte gegeben hat, wie in dem Fall, du, lass es uns doch einfach ausprobieren. Ich esse mal mit meinen vier Freunden, mit meinen drei Freunden hier ein paar Tage Gemüse und dann schaue uns einfach an und urteile dann. Und auf das ist der Speisemeister dann eingestiegen und hat gesagt, ja, das ist gut. Das ist gut. Vor Daniel stand nicht einfach so diese Truppe, Statue. Stand da mit dem Gesetz und er musste sich niederwerfen. Die stand so ganz klar dagegen. Sondern da waren viele andere aus seiner Gemeinschaft, die gesagt haben, das ist in Ordnung. Und er war da vielleicht sogar in einem Zwiespalt drin. Aber er hat gesagt, du, das sind meine Grundsätze. Ich hatte vorhin gesagt, dass mit den, es gibt heute noch Länder, wo die Christen verfolgt werden, weil sie sich eben nicht an die Regeln der einzelnen Länder halten, wo sie dagegen aufstehen oder einfach sagen, na, diese bestimmten Dinge mache ich nicht. Ich mag da noch zwei Dinge als Denkanstoß geben. Der eine Punkt ist, dass wir unbedingt auch in unserem Land die Augen offen halten sollen, dürfen und auch müssen. Wenn ich da zum Beispiel an die Regelungen, an die neueren Regelungen in unserem Gesetz denke, wie Öffnung der Ehe für alle, da frage ich mich, passt es mit meinen Glaubensgrundsätzen denn wirklich zusammen? Gut, mich direkt betrifft es nicht. Aber trotzdem muss ich darüber nachdenken und muss mir ein Urteil darüber bilden. Wie ist es eigentlich mit dem Paragraphen 218, dass man im Augenblick straffrei Kinder abtreiben darf? Passt es mit unseren Glaubensgrundsätzen überein? Und die neueren Diskussionen, dass der Paragraph komplett abgeschafft werden soll und dass es überhaupt nicht mehr darum geht, wann eine Abtreibung sein soll, ob denn die 12. Woche überhaupt in Ordnung ist oder ob man das nicht komplett frei machen mag. Es sind Diskussionen in unserem Land, da wo ich sage, nein, das passt mit meinen Glaubensgrundsätzen nicht überein. Und da muss ich, wenn es notwendig ist, auch mal aufstehen und sagen, nö, damit bin ich nicht einig. Daniel war ja dort in einer Situation, wo man sagt, das war eine echte Krise für ihn. Er ist weggenommen worden von seiner Familie, er ist weggenommen worden von seinem ganzen Volk, von seiner Umgebung, von seiner Heimat. Er wurde versklavt, hat einen anderen Namen bekommen, wurde im Prinzip dazu verurteilt oder verpflichtet, eine andere Sprache zu lernen, andere Schriften zu lernen, eine ganz andere Kultur anzunehmen, wurde er verpflichtet. Dann könnte jemand sagen, du, das ist eine echte Krise, das ist eine totale Stresssituation. Und da stelle ich mir dann die Frage, mir selber geht es ja auch so. Mein Leben ist ja auch nicht krisenfrei. Und so geht es vielleicht jedem anderen oder vielen anderen Christen auch. Wir haben immer wieder Herausforderungen im Leben, wo eben Dinge nicht ganz so klar und so gut und so entspannt laufen. Da frage ich mich, schickt jetzt diese Krisen unser Herr? Woher kommen die? Woher kommt eine Krise? Ich glaube nicht, dass uns der Herr zwingend diese Krisen schickt. Die eine oder andere, ja, vielleicht. Ich glaube aber eher, dass es in die Richtung ist, dass unser Herr die ein oder andere Krise zulässt. Einfach nur zulässt. Und sie eben nicht im Vorfeld schon wegnimmt vor uns. Vielleicht um uns auch zu prüfen, um auch uns die Chance zu geben, dass wir uns ganz dicht hinter ihm stehen, dass wir zu seinem Wort, zu seinen Zusagen stehen. Dass wir Rückgrat zeigen. Ja, auch so. Was bleibt, frage ich mich, nach diesen vielen Worten, die ich jetzt zu euch gesprochen habe? Wo ist die Botschaft eigentlich? Was bleibt, was nimmt man mit nach Hause? Nun, da mag ich mal so sagen. Zum einen ist es falsch, dass uns Politik als solches nicht zu interessieren hat. Denn irgendwie betrifft uns das ganze Thema. Und es ist richtig, dass auch wir mehr oder weniger diesem weltlichen System, diesem Weltsystem dienen, vielleicht auch dienen müssen. Da sage ich, der Daniel, der kam ja aus einem besiegten Volk heraus. Und der wurde da verschleppt und irgendwie durch Gottes Fügung ist er in die Lage versetzt worden, in dem neuen Land, wo er war, in Babylon, da der zweithöchste in diesem Land zu werden. Obwohl das Land an sich von der Regierung her überhaupt nicht ganz so konform war mit den Gesetzen von dem Gott der Bibel, wurden viele Dinge gemacht, die wohl nicht okay sind. Aber er diente dennoch mit seinem Segen diesem Land, dieser Regierung. Und er hat sich eingebracht in dieses Land, in diese Regierung. Und Gott hatte das gefügt. Also es soll uns schon interessieren, wir sollen uns schon einbringen in das Land, wo wir wohnen. Unbedingt. Aber es ist nicht nötig und es darf auch überhaupt nicht sein, dass wir unsere Glaubensgrundsätze dem unterwerfen, sondern wir sollen sie haben. Das ist total wichtig. Wir alle, also du und ich, wir haben die freie Wahl. Und das ist ganz wichtig. Wir sind freie Menschen. Unser Herr hat uns mit Freiheit gesegnet. Wir haben die freie Wahl in allem. Also als allererstes einmal in allem, was wir tun. Wir müssen immer nur mit den Folgen klarkommen, oder? Aber das muss uns immer klar sein. Wir haben die freie Wahl in allem, was wir sagen, in allem, was wir tun. Und das ist ganz wichtig. Aber diese freie Wahl, diese Freiheit, die bringt auch Verantwortung mit sich. Und diese Verantwortung muss uns bewusst sein und die dürfen wir annehmen. Die Verantwortung ist unser. Ich möchte euch da ein Beispiel sagen, wie ich das sehe. Und zwei Dinge. Der eine Punkt ist einfach nur so ein Beispiel herausgegriffen. Soll jetzt nicht maßgebend sein. Wie sehe ich das zum Beispiel mit der Homosexualität? Wie sehe ich das mit meinen Glaubensgrundsätzen? Ich sage, nö, das ist nicht in Ordnung. Denn es steht geschrieben, es ist nicht gut für den Menschen. Es dient den Menschen nicht. Es ist nicht gut. Ich verurteile das und ich finde es absolut nicht gut und ich kann mich nie damit arrangieren, dass sowas plötzlich die neue Normalität ist. Das geht nicht. Überhaupt nicht. Aber, Und das sehe ich auch als ganz wichtigen Punkt für mich, für meine Glaubensgrundsätze. Ich würde den Menschen selbst nicht verurteilen, ich würde den Menschen selbst nicht verabscheuen oder gar aus unserer Glaubensgemeinschaft zum Beispiel ausschließen. Das würde ich nicht machen. Ich würde zum Beispiel nicht sagen, weißt du was, du bist homosexuell, du darfst nicht hier in unserem Gottesdienst sein. Sag ich, das geht gar nicht. Woher soll er das Wort Gottes lernen? Ich sage jetzt nicht nur hier bei uns, aber auch hier bei uns. Wie soll er einen Gott kennenlernen, wenn nicht zum Beispiel bei uns? Denn wenn ich sagen würde, du darfst nicht kommen, dann müsste ich ja mal so eine kleine Liste machen, müsste sagen, du, welche Sünden sind eigentlich in Ordnung, dass man bei uns in Gottesdienst kommen darf und welche Sünden sind nicht in Ordnung? Ja, wie ist das mit der Steuerhinterziehung? Darf ich dann noch in Gottesdienst gehen oder nicht? Wenn ich so schnell auf der Autobahn war und Punkte in Flensburg habe, darf ich dann noch in Gottesdienst kommen oder muss ich erst warten, bis ich meine Schuld gesühnt habe und meine Strafen bezahlt habe und erst dann darf ich wieder in Gottesdienst kommen? Nein, ich glaube, diesen Unterschied dürfen wir nicht machen, oder? Auf gar keinen Fall. Ich mag noch ein anderes Beispiel sagen. Ich habe das mal gehört, das hat mal auch jemand erzählt und ich fand, das finde ich total treffend. Wenn wir uns mal so vorstellen, da ist ein junges Mädchen. Das junge Mädchen kommt zu den Pfadfinder, fühlt sich da total wohl, lernt uns als Gemeinde kennen, lernt Jesus als seinen Freund kennen, nimmt Jesus in seinem Leben auf und sagt dann, du, weißt du was, am Sonntag komme ich in den Gottesdienst und ich bringe meine Eltern mit. Und ich möchte dir meine Eltern vorstellen. Sag ich, ja klar, bitte komm. Und das ist total schön. Und dann kommt das Mädchen und kommt her zu mir und sagt, du Roland, ich möchte jetzt meine Eltern vorstellen. Und da stehen zwei Männer. Wie reagiere ich dann? Beginne ich dann erst darüber nachzudenken und sage, so, das sind meine Glaubensgrundsätze? Ich glaube, wir leben in ganz, ganz spannenden Zeiten, also wirklich in total spannenden Zeiten, wo ganz viele Dinge ganz neu gemacht werden. Ein Stück weit sage ich, ja, wir müssen mit der Zeit gehen. Unbedingt. Müssen wir unsere Glaubensgrundsätze dafür über Bord werfen? Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Wir können nicht verhindern, dass eine Statue gebaut wird. Überhaupt nicht. Oder oftmals nicht. Aber wir können entscheiden, ob wir uns vor dieser Statue niederwerfen und die Statue anbeten. Das ist unsere Verantwortung und das ist unsere Entscheidung. Und dafür möchte ich noch zum Abschluss beten. Vater, ich danke dir, dass du uns Freiheit gegeben hast, dass du uns Verantwortung gegeben hast, dass du uns Kraft und Mut schenkst, dieser Verantwortung gerecht zu werden, Herr. Durch dein Wort, durch das, dass wir dein Wort hören, dass wir dein Wort erkennen und dass du uns aufschließt, was ist dein Wort speziell für uns, für jede einzelne Situation, Herr, damit wir unterscheiden können, wann sagen wir ja, wann dürfen, wann müssen wir nein sagen. In Jesu Namen. Danke für deine Hilfe. Amen.